Was erwartet Sie in diesem Semester? Die Geschichte und Ästhetik von Computerspielen. Das ist Teil der digitalen Medien. Wir haben uns hier in Bayreuth sehr stark auf Computerspiele, interaktive Medien konzentriert. Vielleicht so ein paar Sätze dazu. Wir machen neben den Computerspielen so ein bisschen Animationsfilme. Das ist eigentlich verwandt, weil es um 3D-Grafik geht. Computerspiele sind Echtzeit-3D-Grafik, Animationsfilme sind dann vorgefertigte. Wir bieten auch Kurse an, haben die entsprechenden Softwarepakete, ab und zu einen Workshop. Aber auch hier zeigt sich, dass Animationsfilme, also gerade der künstlerische Bereich, in Bayreuth wenig nachgefragt wird. Also die Medienkünstler kommen hier selten her, sodass wir da wenig Angebot haben oder wenig Nachfrage haben und entsprechend wenig Angebot im praktischen Bereich stellen. Und im filmtheoretischen, da taucht das halt schon mal auf, also in den ein oder anderen Veranstaltungen. Der dritte Bereich sind Netzmedien, mit denen wir uns beschäftigen, aber weniger in der Lehre. Also es gibt, je nach Studiengang, gibt es da mal sowas, wo das auftaucht. Aber vernetzte Medien, also auch Social Media und diese Phänomene, das wird so verstreut im Studium untergebracht, aber es gibt keine zentrale Veranstaltung dafür. Wir kümmern uns, wie gesagt, um die Medialität des Spiels. Und da das ja das Medium ist, vor dem Sie Ihre Eltern immer gewarnt haben, also Spiele haben ja keinen sehr guten Ruf, was sie sich selbst zuzuschreiben haben, aber natürlich auch, das ist ja auch eine Form, wie sie in der Öffentlichkeit und in den Medien wahrgenommen werden. Vielleicht so ein paar einleitende Worte zu, was macht eigentlich Spiele aus medienwissenschaftlicher Sicht interessant? Ich habe da 5 Aspekte mal rausgegriffen, die wiederum aus medienwissenschaftlicher Sicht interessant werden. Und jetzt müssen Sie aufpassen, das ist so die Gliederung für den Rest des Semesters, diese 5 Aspekte. Also das ist sehr hilfreich, wenn Sie sich die merken. Zum einen sind Spiele technische Medien. Das gilt für alle Medien, mit denen wir uns hier beschäftigen, also auch die audiovisuellen, Film, Fernsehen, Radio, brauchen eine technische Basis. Bei Computerspielen ist es noch mal ein bisschen stärker, weil es so viele verschiedene Plattformen gibt. Also bei Filmen hat man sich halt daran gewöhnt, es gibt wenige Trägermedien, mit denen das läuft, es gibt große Unterschiede in den Kameras und in den Projektoren, aber Film ist relativ standardisiert. Computerspiele sind das nicht. Es nimmt zu, weil es werden weniger Plattformen, also es gibt weniger verschiedene Konsolen. Es gab mal Zeiten, da gab es ein Dutzend konkurrierende Konsolen und jeder war inkompatibel zu den Nachbarn. Inzwischen gibt es deutlich weniger, aber es kommen ja auch neue dazu durch die mobilen und die Tablets und so und jetzt demnächst Virtual Reality und was da alles auf uns zukommt. Und man muss die technischen Grundlagen von Computerspielen zumindest in Ansätzen verstehen, weil die die Rezeption so beeinflussen. Im Gegensatz zu audiovisuellen Medien haben Sie es ja mit einem interaktiven Medium zu tun. Also da müssen Sie als Rezipient aktiv werden. So, das heißt, Sie müssen irgendwie mit dieser Plattform auch kommunizieren können. Sie müssen die Schnittstellen, also die Controller irgendwie beherrschen oder Sie müssen wissen, wie Sie mit diesem Gerät umgehen. Und auf der anderen Seite, das interessiert uns hier in Bayreuth auch, die Frage des Codes. Also wie ist es eigentlich technisch aufgebaut? Auch das ist im Gegensatz zu Filmen, da kann man dann ziemlich klar trennen zwischen der Technik und dem, was da gezeigt wird. Das ist bei Spielen schwieriger, eben weil es vielleicht alles aus dem Computer kommt und kaum Welt direkt im Computerspiel sichtbar ist. Also im Film, da filmen Sie halt was es auch außen gibt und dann können Sie das entsprechend analysieren. Aber im Computerspiel, aber auch im Computerfilm, also im Animationsfilm, wird alles vom Computer erzeugt. Und da müssen Sie in Ansätzen auch hier wissen, was da erzeugt werden kann und wie das erzeugt wird. Weil viele der Dinge, die Sie sehen, die waren keine Entscheidung, man wollte das so haben, sondern man war halt dem ausgeliefert, was man hatte. Und das müssen Sie kennen, um zu beurteilen, ist das jetzt eine Entscheidung des Medienmachers oder ist es einfach eine technische Notwendigkeit gewesen. Aber ansonsten ist das Technische, also naja, wir halten das so halbe-halbe. In dieser Vorlesung kriegen Sie wenig von der Technik mit, die Mehlwippler kriegen am Freitag dann die volle Dosis. Spiel als narratives Medium, das ist vielleicht das Erste, wenn man an Medien denkt, ist, sie erzählen doch so schöne Geschichten. Und das machen Spiele in der Regel nicht so gut, muss man sagen. Also es gibt einige Spiele, die versuchen das und die kriegen dann auch den Ausweis, fast wie Hollywood. Und so. Aber wenn man das spielt, denkt man, also toller Film, aber das Spiel, naja, ging so. Oder man hat ein tolles Spiel, aber denkt, boah, die Story war so mies. Aber zum Glück spielt es keine Rolle. Wenige Spiele schaffen das zusammenzusetzen. Uncharted 3 ist, naja, so auf der Kippe, ist eigentlich eher so der Film, will auch eher ein Film sein, aber hat dann so seine interaktiven Momente. Was ihrer Generation ja wohl völlig fremd ist, also vielleicht nicht völlig, aber den meisten fremd wird, sind Text-Adventures, also Spiele, wo sie Texte eintippen müssen und das Spiel als Text auf sie reagiert. Das ist für Germanisten ganz spannend, die ja von Haus aus mehr mit Texten zu tun haben. Das sind interaktive Texte, Interactive Fiction. Das war in den 70ern und den 80ern war das mal ganz groß, auch aus technischer Notwendigkeit. Man hatte gar nicht die Möglichkeit, so viel Grafik also unterzubringen. Und wenn man ein komplexes Spiel machen wollte, ging nur die Textform mit ab und zu ein paar Bildern. Das ist dann ziemlich verschwunden und vielleicht so im Bereich der Tablets oder so, da gibt es dann wieder so ein paar Ideen, das wiederkommen zu lassen, aber die Interactive Fiction, die Szene gibt es noch, die, also da gehen wir mal vorbei in der Vorlesung, die treffen wir noch, aber die ist halt klein und relativ unbekannt. So, also Spiele erzählen tatsächlich auch Geschichten, sie machen das anders als Filme und wenn sie es versuchen wie Filme, dann sind es halt kaum noch Spiele, aber ich sehe es andersrum, ich sage immer, Filme sind ein Spezialfall von Spielen, es ist eine einzige Cutscene, in die sie nicht eingreifen können, so sozusagen eine einzige Zwischensequenz, dann haben sie einen Film. Und wenn sie die zerstückeln, dann haben sie viele der heutigen Spiele, wo sie immer irgendwas erledigen müssen und dann kriegen sie wieder das nächste Stück von ihrem Film. Das funktioniert, aber irgendwann fragt man sich halt, warum nicht gleich den Film zusammenschneiden und dann können wir uns diese Zwischensequenzen sparen. Also als erzählendes Medium, also es gibt verschiedene Varianten, ich will das jetzt nicht so schlecht machen, aber als erzählendes Medium ist es gar nicht so leicht bei Spielen. Und das ist auch einer der Gründe, warum sie so einen schlechten Ruf haben, weil eben die Geschichten sind träge oder unausgegoren und die Charaktere sind flach und so. Also nach narrativen Kriterien sind Spiele nicht sehr gut, aber sie haben natürlich andere Stärken, nur die werden dann häufig gar nicht betrachtet. Spiele sind natürlich audiovisuelle Medien, also sie haben Bilder und Töne, sind interaktive Bild- und Klangwelten. Also ich habe immer hier unten zwei Spiele draufgesetzt. Die Idee dieses ganzen Semesters ist es, ihr Spielerepertoire zu erhöhen, dass sie zumindest mal ein paar Titel gesehen haben oder den Namen gehört haben. Und sie können dann entscheiden, wie weit sie in diesen Spielebereich rein wollen. Wenn sie weiter rein wollen, empfehle ich Ihnen zu den ganzen Spielen, die ich Ihnen zeige, oder zu einigen ausgewählten, mal so zumindest einen YouTube-Film anzugucken, dass sie sehen, wie das Spiel aussieht und wie es sich spielt, also wie es sich anfühlt. Wissen Sie nicht auf YouTube, das müssten Sie spielen, aber dass Sie zumindest mal einen Eindruck haben, um Ihre Repertoirekenntnis zu erhöhen. So, und wenn Sie sagen, Spiel, ja, ich bin ja nicht so der Spieler oder dieses Semester mache ich es mal mit, dann nehmen Sie es zur Kenntnis, aber es gibt ja auch welche, die sagen, okay, Spiele, das ist mein Medium und dafür habe ich hier eine Menge Repertoire. Also audiovisuelle Medien, Spiele sind interaktive Bild- und Klangwelten. Trauma wäre so ein Spiel, was sehr stark über Fotos arbeitet, auf dem sie dann solche Lichtgesten machen, die dann wiederum in dem Bild was auslösen. Aber es läuft, also das ganze Spiel arbeitet sehr stark über Fotos, über Bilder. Also sie haben wenig sonstige Interaktionsmöglichkeiten. Und Patapon wäre so ein Beispiel für ein Rhythmusspiel, also das lebt vor allem von seinem Audioanteil. Und alles, was sie machen, sie müssen halt im richtigen Rhythmus da irgendwie ihre Truppen befehligen, um ihren Stamm voranzubringen. Das kann man aber als Bild überhaupt nicht zeigen, weil es im Wesentlichen halt über Ton und auch über das Mitmachen funktioniert. Also technische, narrative, audiovisuelle Medien. Und jetzt kommt das, was Spiele viel besser können als alle anderen Medien, nämlich Systeme interpretieren. Das ist ein Beispiel, das haben wir mal entwickelt. Da ging es um Bioenergie, also die Frage, wer eigentlich nachhaltiger wirtschaftet, der Autofahrer oder der Fahrradfahrer. Das war im Rahmen von Schulprojekten. Und das wurde hier mal im Landratsamt ausgestellt. Und die Idee war, dass der Fahrradfahrer halt tatsächlich Fahrrad fahren muss, um seine Figur bewegen zu können, während der Autofahrer auf seinem Stuhl sitzen kann. Das Problem ist aber, Sie sehen ja, die Dame hat die Hand da auf der Platte liegen. Immer wenn sie tankt, wird die Platte wärmer. Und irgendwann ist die Platte so heiß, dass sie die Hand heben muss und dann hat sie halt verloren. Und wenn der Fahrradfahrer aber meint, jetzt zeige ich mal, wie schnell ich fahren kann, dann ist er nach 5 Minuten einfach müde. Und wenn der aufhört zu strampeln, dann ist halt sein Spiel zu Ende. So, und was sie damit rausarbeiten können, also mit solchen Spielen, ist es weniger, also die Story ist uninteressant, die Grafik ist es eigentlich auch, also ist nicht besonders ansprechend, aber das System funktioniert als Spiel, also weil halt der Radfahrer merkt, Bioenergie läuft, aber man muss sich mehr dafür anstrengen. und aber irgendwie konstante Leistung bringen. Der Autofahrer merkt, das ist alles ganz lässig, aber irgendwie langfristig so habe ich Konsequenzen, die ich so nicht haben möchte. Das erzählt man immer, das weiß ja auch jeder, wenn man ihn dazu fragt, aber das erfährt man halt in diesem Spiel am eigenen Leibe. Und da, wenn Sie einige Spiele sich vorstellen, also SimCity, aber auch The Sims wäre so ein Spiel, vielleicht auch FIFA, das sind ja so die großen bekannten Titel, die weniger über ihre Story arbeiten, als vielmehr da, dass sie ein System nehmen, ob das jetzt ein Spiel ist wie bei FIFA oder eine Sozialstruktur wie bei The Sims oder eine Stadt- und Stadtplanung wie bei SimCity, die nehmen ein komplexes System, machen da ein Spiel draus, über ihre Regeln ist es eine Form, das ist ja keine Simulation, das heißt zwar Sim und SimCity und so, aber eine richtige Simulation ist es nicht. Es ist was wie eine künstlerische Interpretation, man lässt was weg, man betont andere Dinge, die vielleicht in der Wirklichkeit gar nicht so groß sind, aber so wie ein Bild, man kann ja eine technische Zeichnung machen oder man macht halt ein künstlerisches Foto oder man macht ein Gemälde oder eine Skizze, eine Illustration, das sind Interpretationen des Künstlers bezüglich des Weltausschnittes, den er da zeichnet. Und so ist das bei Spielen auch, also bei manchen, nicht jedes Spiel interpretiert komplexe Systeme, aber das können Spiele sehr gut, einfach weil sie es als Spieler immer wieder von vorne starten können und mal was anderes ausprobieren. Filme können das auch, also sie können den Drogenhandel in Mittelamerika sehr schön als Film darstellen, indem sie eine Geschichte nehmen, irgendwie ein Oberklassenmädchen, was halt drogenabhängig ist und irgendwie man merkt, dass das Ganze gar nicht nur ein Problem der mexikanischen Aussiedler ist, also Traffic wäre so der Film, an den ich da denke, das funktioniert, aber immer nur mit dieser einen Geschichte. Und wenn Sie den Film nochmal schauen, dann kriegen Sie wieder diese Geschichte. Also Sie kriegen dieses System immer aus einem ganz bestimmten Blickwinkel mit. Und wenn Sie ein vernünftiges Systemspiel haben, so Narco Guerra wäre da ein Beispiel, das genau das gleiche Thema, Drogenhandel in Mittelamerika nimmt, dann können Sie bei jedem Durchlauf dieses Spiels das System anders gestalten und mal gucken, wie das auf bestimmte Handlungen reagiert. Das geht halt nur bei interaktiven Medien, die jeweils neu gestaltet werden. So, und das ist das Mediale von Computerspielen oder interaktiven Medien, dass sie Systeme interpretieren können. Die Geschichten müssen sie dabei selber erfinden. Also bei solchen Dingen, da ergibt sich dann jeweils ein Plot, aber der ist jedes Mal anders und meistens nicht so richtig erzählwürdig. Also manchmal schon, da will man dann groß erzählen, was man gemacht hat. Aber man versteht am Ende dieses System besser. Nicht im Sinne von, man hat unbedingt gelernt, wie man eine Stadt verwaltet, wenn man SimCity spielt, aber man hat ein anderes Verständnis für das System Stadt nach solchen Spielen. Oder man hat verstanden, in irgendeiner Form, wie Will Wright, der das Spiel entwickelt hat, wie der Städte sieht. So, und das ist halt eine mediale Funktion, die man in anderen Medien in dieser Form so nicht mitbekommt. Und dann gibt es noch einen fünften Aspekt, die Performance. Das kennen die Theaterwissenschaftler unter Ihnen besser, den Begriff. Damit werden Sie ja traktiert aus der Theaterwissenschaft. So, und die Performance ist einfach, Sie brauchen, um ein Spiel hervorzubringen, also das wartet halt auf Sie, wenn Sie nichts machen. Sie müssen aktiv werden. Denken Sie auch hier wieder das Dispositiv Kino, das ist darauf ausgelegt, Sie als Körper ruhig zu stellen. Man macht alles dunkel, man dämpft die Außengeräusche ab, man isoliert Sie von Ihren Nachbarn möglichst und vielleicht noch die Chipstüte oder so, inzwischen gehört das dazu. Aber die Idee ist tatsächlich, da sitzen dann 100 Leute und jeder guckt für sich diesen Film und hat gemütlichen Sessel, indem er halt 90 Minuten oder 2 Stunden lang ruhig bleibt. Das funktioniert bei Fernsehen, das funktioniert bei Filmen ganz gut. Bei Spielen funktioniert das eben nicht. Sie müssen aktiv sein und sei es nur Hand-Auge. Also viele Spiele laufen ja im Wesentlichen über Controller, aber auch den müssen Sie beherrschen. Und neuere Spiele, also ich habe jetzt hier mal 2, Just Dance, wäre so ein Kinect-Spiel oder mit der Wii kann man das ganz gut spielen. Da müssen Sie ja richtig was tun, um dieses Spiel zu aktivieren. Oder Piano Legends, auch eine Entwicklung von uns. Die können Sie im Liszt-Museum bewundern. Das ist wie Guitar Hero halt mit Musik von Liszt und einem selbstgebauten Klaviercontroller. Also da müssen Sie so ein bisschen auf die richtigen Tasten drücken, die Ihnen da entgegenfliegen. Und dazu ertönt dann die Musik von Liszt. Da ist hier die Idee, dass man mal den Controller, also das Klavier in der Hand hat und so ein bisschen das Gefühl hat, wie man eigentlich, also für Nicht-Pianisten, dass die mal ein Gefühl dafür bekommen, wie es ist, wenn man mal Klavier spielt, was hier im Liszt-Museum sich ganz anbietet. Also das wären die 5 Aspekte, nach denen ich die Vorlesung gliedere. Technik, Narration, Audiovision, Spielregeln, Ludition und Performance. Und das werde ich aber im Laufe des Semesters immer mal wieder erwähnen, wo wir da gerade sind. So, und dann habe ich ja so die Hybris zu sagen, Spiele sind ja eben nicht einfach, die Spiele versuchen nicht Film zu sein, sondern Spiele generalisieren andere Medien. Sie sind vielfach sind sie noch nicht so gut, aber wir können einfach sagen, ein Film ist ein Spiel, wo man halt nicht eingreifen kann. Nicht? Also sie haben nur eine Cutscene. Cutscene sind diese Filmsequenzen am Anfang, in der Mitte und am Ende bei Spielen. Hier ist vielleicht so ein Beispiel vom letzten Jahr, Beyond Two Souls mit Ellen Page in der digitalisierten Hauptrolle. Das wurde dann auch am Tribeca Film Festival gezeigt und das war dann für das Spiel irgendwie eine Auszeichnung, dass sie endlich zusammen mit anderen Filmen auftreten können. Also David Cage, der das, ein Franzose, der das entwickelt hat, der sieht halt Spiele vor allem in Richtung interaktiven Film wandern. Kann man so sehen, aber das Spiel selber ist aus spielerischer Sicht ist es dann wieder ein bisschen schwierig, weil die Interaktionsmöglichkeiten sind eingeschränkt, aber es ist schon faszinierend, was man halt erreichen kann. Man kann halt sagen, ein Spiel ist wie ein Film, aber mehr. So ein Spiel gilt das auch. Sie haben 25 verschiedene Enden und was sie am Anfang machen, beeinflusst den weiteren Verlauf, weil bestimmte Szenen nur freigeschaltet werden, wenn sie sich so oder so verhalten. Dann können wir aber auch sagen, Spiele sind wie Fernsehserien oder Fernsehserien sind wie Spiele, halt auch da nur jede Woche oder drei am Freitagabend. Wieder kann man nicht eingreifen. Das Serienformat, muss man sagen, hat in Spielen in den letzten Jahren wieder stark zugenommen. Ich mach mal die Oberlichter ein bisschen zu. Ne, nicht die Oberlichter falsch, sondern die Verdunklung. Das Serienformat hat zugenommen, weil sie da... Also natürlich können Sie das besser monetarisieren, Sie können mehr Geld mit vielen Folgen haben, als wenn Sie das Spiel einmal verkaufen. Auf der anderen Seite können Sie aber die Erzählung, die diese Spiele ja haben, also gerade die, also Beyond Two Souls oder Wolf Among Us, die haben eine sehr starke Narration, die funktioniert auch verblüffend gut, also bei Wolf Among Us funktioniert das ziemlich gut, basiert auf diesen Fables-Comics, die ja dann auch zu den ganzen Märchenverfilmungen der letzten Jahre beigetragen haben. Und da haben sie eben eine Telltale Game Series. Da haben die verschiedene Staffeln auch. Also man wird als Staffel behandelt und wenn sie eine Staffel kaufen, dann haben sie so drei oder vier Folgen, die sie dann spielen können. Gibt es auch von Walking Dead, das ist ähnlich berühmt gewesen, also ähnlich erfolgreich als Format. Und auch hier erinnert es an einen Film, aber auch hier greifen sie wieder ein in das Geschehen, können dann irgendwie den Fortgang des Geschehens beeinflussen und es wird ihnen immer gezeigt, okay, der Frosch hat sich jetzt gemerkt, dass sie ihn so behandelt haben. Und wenn sie den Frosch dann nochmal treffen, der irgendwie Hausmeister ist, dann behandelt er sie dann auch anders. Also dann tut er ihnen den Gefallen oder er tut es ihnen nicht. Und so. Also ansonsten ist die Geschichte relativ klar. Also es ist keine lineare Geschichte, aber doch ist ziemlich klar, wo sie am Ende landen werden. Aber auf dem Weg dahin können sie halt verschiedene Entscheidungen treffen, die zum Teil auch in der nächsten Staffel dann aufgegriffen werden, weil sich auch da das Spiel das merkt, dass sie ja zu dem Frosch damals so gemein waren und wenn der ihnen in der Staffel 3 wieder begegnet, dann öffnet er ihnen vielleicht nicht die Tür oder so. Das kann dann passieren. Das sind Spiele Bilder, hatte ich ja schon gesagt, interaktive Bilder. Gorogoa gewinnt seit Jahren Preise für unglaubliches visuelles Design. Das Spiel selber ist inzwischen als Prototyp verfügbar. Sie haben halt diese sehr aufwendigen Illustrationen, müssen aber, das Spiel selber, ich habe leider nicht die Zeit, Ihnen so viel zu zeigen an Spielen, aber Sie müssen diese Bilder verschieben und dann im Prinzip Bilder miteinander mischen und übereinander legen. Also das ist wirklich eine Form von Collage. Sie können rein und rauszoomen, Bilder neu gruppieren und dann plötzlich kann die Handlung weiterkommen. Das Spiel funktioniert aber im Wesentlichen über visuelle Assoziationen und gar nicht so sehr über raffinierte Interaktionen. Also Sie können einfach nur Bilder hin und her schieben, aber Sie müssen es halt richtig machen. Sie sehen das ja vielleicht hier, da haben Sie das Bild, diesen Rahmen von der Stadt und wenn Sie da reingehen, dann sind Sie plötzlich in der Stadt drin. Und dann sehen Sie diesen Baum und wenn Sie dieses Auge über den Apfel legen, dann den Apfel da drüber schieben, dann liegt dieser weiße Apfel genau über dem grünen Auge und plötzlich wird der Apfel grün und Sie müssen halt verschiedene Früchte sammeln. Aber auf die Ideen müssen Sie erstmal kommen. Das ist so im Bereich, das nennt man Adventure Games, nannte man das früher mal, so Point-and-Click-Adventures, aber es funktioniert vor allem, es ist visually overwhelming, also es ist visuell beeindruckend. Das Spiel, glaube ich, wenn man nicht diese Bilder hätte, wäre das Spiel nur halb so spannend. Aber dadurch, dass es vor allem als Bild funktioniert, kann man sagen, Spiele sind interaktive Bilder. im besten Sinne. Spiele sind auch interaktive Comics. Das nutzen sie selten, also meistens nur, dass man so ein paar schöne Comic-Frames hat, aber framed das Spiel selber, auch das ist experimentell und wird, glaube ich, gerade in Pre-Alpha oder so, kommt dieses oder nächstes Jahr raus. Da haben sie diese Comic-Panels, die müssen sie in der richtigen Reihenfolge gruppieren und dann entscheidet sich über den Fortgang der Geschichte. Also wenn sie das so halten, sie fliegen gerade über dieses Kabel, aber er schießt und in der nächsten Runde fliegt die Taube und damit ist das die Geschichte zu Ende. Man weiß ja, wenn die Vögel hochfliegen, ist was passiert. Wenn sie aber die Taube zuerst nehmen und danach schießen, dann fliegt die durch ihr Vorbeifliegen, fliegt die hoch, lenkt den Schützen ab und sie entkommen. Das heißt, auch hier gestalten sie ihr Comic um, so wie sie sich das, und hinterher müssen sie dann durch irgendwelche an anderen vorbeilaufen, auch da müssen sie dafür sorgen, dass sie immer in die falsche Richtung gucken, also im Prinzip in das Panel, wo sie gerade nicht sind. Und ansonsten funktioniert das Spiel aber als Comic, so ein Film-Noir-Comic, kann man sagen, so eine Krimi-Geschichte. Aber die Idee ist interessant zu sagen, wir nehmen mal die Bildsprache des Comics, die sich ja im Wesentlichen zwischen den Panels abspielt, also in The Gutter. Da ist ja so die Haupthandlung, die Sie sich als Leser dazu überlegen müssen. Und man nimmt genau diese Eigenschaft von Comics und macht daraus ein Spiel. Spiele sind, das war ja schon ganz am Anfang so, interaktive Texte, allemal. Auch da kann man sagen, ein Buch ist halt ein Textspiel ohne Interaktionsmöglichkeiten. Das müssen Sie von Anfang bis zum Ende lesen, also ein Roman jetzt, wenn Sie eine Geschichte haben. Die Bücher selber oder die Texte selber können intern also völlig wild hin und her verweisen. Also Texte sind keineswegs eine lineare Angelegenheit, aber sie werden Ihnen immer in der gleichen Reihenfolge präsentiert. Und das geht bei Spielen auch anders. Device 6 war im letzten Jahr da ein sehr großer Erfolg, weil es auch eine Mischung ist. Also der Text wird auch präsentiert, wenn Sie die Stufen hochgehen, dann haben Sie auch so einen stufenförmigen Text. Das gibt es alles in der experimentellen Poetik, gab es das alles schon vor 100 Jahren. Aber Sie können hier auch wieder den Text umgestalten, je nachdem, wie Sie sich verhalten in dem Spiel. Naja, klar, Musik war schon immer Spiel. Also man spielt ja ein Musikinstrument. Der Name irgendwie gehört schon dazu, dass sie so ein Instrument ja auch als Controller in der Hand halten und die Töne hervorbringen. Spiele haben das verhältnismäßig spät überzeugend aufgegriffen. Das lag natürlich an der Technik, aber so Spiele wie SingStar, wo sie halt reinsingen, das System misst die Tonhöhe, in der sie singen, weiß, in welcher sie singen sollten und verteilt entsprechend die Punkte. Das funktioniert auch mit anderen Instrumenten relativ gut. Sodass sie Musik und Spiel sowieso, also Musik war immer schon eine interaktive Angelegenheit, es sei denn, sie sind nur Zuhörer, aber Musik und Spiel gehört zusammen, ebenso wie Performance und Spiel oder Theater. Ich meine, das heißt ja nicht umsonst Schauspiel. Da steckt das Spielerische, also dieses so tun als ob, steckt da ja schon im Namen drin und auch das kann man, hatte ich ja erwähnt, Performance ist ja ein integraler Bestandteil von Spielen, aber es gibt auch hier wieder einige Titel, die das stärker machen als andere. Also Johann Sebastian Joost wäre so ein Spiel, was sie mit der PlayStation Move spielen und je nachdem, wie die Musik ertönt, müssen sie sich tänzerisch bewegen oder wenn die Musik dann aufhört, müssen sie dafür sorgen, dass ihr Controller geschützt ist, müssen aber den der anderen verdecken. Das ist so ein zwischen Kooperation und Kompetition so ein Spiel, was halt vor allem von der Performance der Beteiligten liegt. Oder ein anderes, von der gleichen Gruppe ein anderes Spiel, Brutal Unfair Tactics Totally Okay Now. 4 Spieler mit einem jeweils einem Xbox-Controller und sie kriegen so Aufgaben, legen sie den Controller 5 Meter von sich weg. Wer als letztes auf seinen Knopf drückt, der hat gewonnen. Und jetzt sehen sie ganz viele sich in Zeitlupe darauf zubewegen. Völlig falsch, denn niemand sagt, dass sie ja nicht die Knöpfe der anderen drücken dürfen. Und deswegen heißt das Spiel auch Brutal Unfair Tactics Totally Okay Now. Weil es nicht darum geht, dass Sie der Letzte sind, sondern dass Sie der Erste bei den anderen sind. Und dann können Sie sich vorstellen, was da in dem Raum los ist. Und das ist eine Form von, das Spiel selber ist halt nur Push the Button. Also das Spiel ist als Spiel uninteressant. Aber was dann als Sozialdynamik entsteht durch das Spiel, das ist das eigentlich, die eigentliche Herausforderung. So, also Performance, wie gesagt, Schauspiel, der Name im Deutschen sagt es ja auch, im Englischen ja auch Play und so. Da steckt das Spielerische von Anfang an drin und da können Computer eingreifen. Es gibt so ein paar Gruppen, Rimini-Protokoll oder so, Last Theory, die das auch ganz massiv nutzen. Also die mit interaktiven Medien selber arbeiten und eben weggehen von der Guckkastenbühne und sagen, nein, wir machen Performance im öffentlichen Raum mit Unterstützung digitaler, interaktiver Medien. Und da verwischt dann halt die Spur zwischen Spiel, Schauspiel, Theater und so. Also das kann man dadurch neu definieren. Und da sind Spiele gut dabei, weil sie auch die Technik, die Technologie liefern, mit dem man sowas umsetzen kann. So, und dann zum Schluss eben die Interpretation komplexer Systeme. Hier der Mod für Game of Thrones von Crusader Kings 2. Crusader Kings 2 ist ein Spiel, da lernen Sie kennen Feudalsystem im Mittelalter. Sie spielen also in Europa und jetzt inzwischen kann man bis Indien irgendwie vorgehen, spielen Sie irgendein Königshaus oder ein Herzog oder ein Graf oder irgendwas im Feudalsystem und müssen halt sehen, dass Sie da König werden. So, oder der stärkste und mächtigste oder wichtigste Player in Europa. Und das Spiel selber fängt mit einem historisch korrekten Setting an, also jede Blutsverwandtschaft ist da korrekt modelliert, aber danach passiert es halt, dass irgendwie der König von dem Eber nicht getötet wird und was machen Sie denn dann? So, und das haben natürlich einige gesehen, hey, das sieht aus wie Game of Thrones. Da ist ja auch irgendwie vor allem Intrige und das ist nicht der Herr der Ringe, sondern es geht halt mehr um 7 Königshäuser, die da versuchen, an die Macht zu kommen und haben das gesamte Spiel umgemodelt, also ein Mod geschrieben, eine Modifikation, neue Karte, neue Handlungen und das ist die beste Game of Thrones Adaption, die sie kriegen können, auch wenn es sein kann, dass die Lannisters in der ersten Runde rausfliegen. Bei einem Durchlauf. Im nächsten Durchlauf aber gewinnen sie dann halt doch. Also es ist nicht klar, in jedem Durchlauf ist es anders, aber sie kriegen wieder, was ich meinte, dieses System mit. Also was können sie tun, um diese, um den Machterhalt zu sichern? Und wenn sie eine andere Strategie wählen, oder sie haben halt Pech, oder sie haben halt Glück, wie gesagt, der Eber erwischt ihn halt diesmal nicht und der König stirbt gar nicht, dann müssen sie ihn halt anders umbringen. Das können sie alles machen in solchen Spielen. Sie kriegen ein Gespür für die systemischen Beziehungen und für die Kräfteverhältnisse, unabhängig davon, ob sie jetzt die Geschichte von dem Herrn Martin nacherzählen oder nicht. Die ist eigentlich eine Ausprägung unter vielen. Sie erzählen dann jeweils ihre eigene Geschichte. Und da ist Crusader Kings 2 ganz hervorragend drin, dass sie ihre eigene Version der Geschichte erleben und gar nicht so sehr darum bemüht sind, die Geschichte, wie sie heute rekonstruiert wird, nachzuspielen. Und das ist eben die große Stärke von Computerspielen. Da gibt es einige Titel, die ich Ihnen im Laufe des Semesters auch vorstellen werde, wo man sagt, das klappt nur im Medium des Spiels. Gut, also, wir fassen zusammen 5 Aspekte der Computerspiele. Computerspiele verhalten sich irgendwie zu anderen Medien. Wenn Sie sie versuchen zu imitieren, das ist meistens nicht das Stärkste, aber Kino ist ja auch nicht abgefilmtes Theater, wie man anfangs mal kurz dachte. Vor allem die, die Kino nicht mochten und auch nie in das Kino gingen und auch nie einen Film gemacht haben, die dachten, das ist ja nur abgefilmtes Theater, da gehe ich doch lieber gleich ins Theater. Und so sind Spiele keine interaktiven Filme oder interaktive Texte. Es gibt solche Spiele, aber das Medium ist größer als nur der Versuch, so der Fluchtpunkt ist, dass wir endlich auf die Schauspieler verzichten und unsere eigenen Filme machen, ist vielleicht gar nicht das Einzige, um was es dabei geht. So, jetzt zur Frage dieses Semesters. Und die Frage jetzt mal an Sie, ich habe nicht viel Interaktion mit meinem Publikum hier vor, aber eine Frage habe ich an Sie, was ist eigentlich Ästhetik? Sie hatten ja im letzten Semester viel Zeit über Geschichte und Ästhetik nachzudenken. Und wenn Sie diese Murmel sehen, ich weiß nicht, oft habe ich die nicht, das ist eine sogenannte Murmelgruppe, jetzt murmeln Sie mal mit Ihren Nachbarn und überlegen Sie sich mal für 5 Minuten, was ist eigentlich Ästhetik? Und eins sage ich Ihnen gleich, Ästhetik ist nicht das Schöne. Die Wissenschaft ist schön, ja, aber denken Sie sich mal nach, aber ich will nicht hören, das ist alles was Schönes. Also das ist so umgangssprachlich, sagt man, ich fand das total ästhetisch, wenn man angeben will, dass man jetzt studiert und ich sagen will, ich fand das schön. Aber es ist mehr, und jetzt fangen Sie an zu murmeln. So. So, jetzt haben Sie mal Gororoa gesehen. Aber wir kehren zurück. Was ist Ästhetik? Und also eins sage ich Ihnen gleich, es gibt da nicht die richtige Antwort. Ich werde Ihnen im Anschluss die vorstellen, mit der ich arbeite, aber nur, dass Sie mal nochmal ein Gefühl dafür bekommen, mit was wir es hier zu tun haben. Was würden Sie sagen, fällt unter Ästhetik? Die Lehre von der Wahrnehmung. Ja. Ja, die Lehre der Wahrnehmung. Okay. Stilkonzept. Was meinen Sie mit Stilkonzept?
Ja, auch was ich genau im Gesamtbild.
Okay. Ist gut, kommen wir zusammen. Wenn man es so ein bisschen verallgemeinert, ästhetische Analyseform, also Ästhetik ist eben, wie gesagt, die Lehre der Wahrnehmung, nicht die Lehre des Schönen. Das Schöne gehört da rein. Wir können ja sagen, wir wollen auch rausfinden, wann wir etwas schön finden, aber vielleicht auch, wann wir etwas nicht schön finden oder wann wir sagen würden, es geht zwar schön, aber eigentlich will ich das gar nicht. Das heißt, wir haben verschiedene ästhetische Merkmale und die gruppieren wir so zusammen, entweder dass sie passen oder dass sie bewusst nicht passen, aber dass wir erstmal beschreiben, wie sie zusammenpassen und dann hätte man verschiedene Stile, also verschiedene Formen, wie man Dinge zusammenpassen lassen kann. Und das Schöne wäre dann halt eine Form unter vielen möglichen. Also das Schöne ist dann ein Stil unter anderen. Wenn man das festmachen kann, Schönheit ist dann kulturell abhängig, historisch abhängig und so. Aber es ist längst nicht das Einzige, womit sich Ästhetik beschäftigt. Und jetzt möchte ich noch davon verallgemeinern und sagen, es geht ja nicht nur um das Aussehen. Ich sehe ein, dass Sie das nach dem letzten Semester haben Sie sich ja vor allem um Bildästhetik gekümmert. Sowohl im Foto als dann auch im Film. Aber bei Spielen reicht das nicht. Bei Filmen reicht es eigentlich auch nicht, weil Sie auch Audio da sehr stark noch zur Kenntnis nehmen müssen. Aber bei Spielen reicht es allemal nicht. Ich habe Ihnen jetzt mal von Schnell, der hat irgendwie ein schönes Buch über Medienästhetik geschrieben. Und der hat diesen Satz geprägt, den ich ganz hilfreich finde, insbesondere den letzten. Also jede Form des audiovisuellen Ausdrucks, der ist ganz klar, kommt ja noch aus der Filmwissenschaft, besitzt eine spezifische, ihr zugrunde liegende und nur ihr eigene Weise der Wahrnehmung. Was wiederum heißt, sie nehmen etwas wahr und dieser audiovisuelle Ausdruck, also ein Film, hat eine ganz bestimmte Art und Weise, wie er zusammengesetzt ist. Diese ist nicht identisch mit dem, was gezeigt oder gesagt wird. Also eine reine Beschreibung dessen, was sie sehen, reicht nicht aus. Sondern sie besitzt ihre Spezifik in der Art und Weise, wie sie die ihr eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten, ihre Techniken, ihre Mittel zur Verarbeitung von vorgegebenen oder hergestellten Materialien einsetzt. Also bei Filmen die Kamera, den Schnitt, eben auch den Ton, aber auch die Bildgestaltung, solche Lichtsetzungen, das sind ja so typische ästhetische Merkmale. Demnach steht in der Medienästhetik das Wie dieser Wahrnehmung im Mittelpunkt. Also wir stellen uns nicht die Frage, was sehe ich? Das ist eher so die Frage der Analyse. Sondern wie ist das, was ich sehe, aufgebaut? Und das kann man bei Bildern halt, gibt es verschiedene Begriffe und bei Spielen kommt dann auch was dazu. Also die Frage eben der Regeln und der Performance. Aber Narration und Audiovision, das ist ein typisches Merkmal von audiovisuellen Medien, von Filmen, die haben auch eine Geschichte, die sie erzählen und haben Bilder, die sie da einsetzen. Aber die sind weder... Haben die irgendwelche Regeln, nach denen sie ihre Interaktion gestalten, weil es ja keine Interaktion gibt? Die haben sicherlich irgendwelche Regeln, aber man muss sich nicht dran halten. Bei Spielen ist es anders, da gibt es Regeln, die kann man dann auch nicht beliebig verändern. Und es gibt keine Performance bei Spielen. Es gibt eine Performance der Schauspieler, die da gefilmt werden, aber das ist nicht das Live-Erlebnis, was dem Performance-Begriff inne ist. Also es gibt eine Schauspielleistung, aber Performance ist ja das, was in Zusammenarbeit mit dem Publikum geschieht auf der Bühne und bei Computerspielen halt in Zusammenarbeit mit dem Spiel. oder beim Multiplayer haben sie sowohl Mitspieler, vielleicht haben sie auch ein Publikum, was zu, eben haben sie ja, die waren mein Publikum, als ich das gespielt habe, das wäre so eine Form von Vorführen, aber es geht vor allem darum, dass der Computer ihr Publikum ist, das wiederum beurteilt, ob das, was sie da machen, was taugt oder nicht. Also das ist das eine, bei Computerspielen haben wir mehr ästhetische Kategorien als bei Filmen. Und dann gibt es, das gilt aber auch für jede Audiovision, gibt es noch so drei große Kapitel, in denen man ästhetisch eben analysieren kann, diese drei Analyseformen. Das ist zum einen die in der Mitte die Werkästhetik, also da schaut man auf das Werk, wie ist das Werk aufgebaut. Das ist auch das, was man als erstes vermitteln kann, schau doch mal auf die Kameraführung oder Kamerabewegung oder die Bildeinstellungen und solche Dinge oder schau mal, welche Ressourcen du hast und welche Ziele du verfolgst und welche Steuerungsformen du hast. Das ist die Werkästhetik, da spricht das Werk für sich. Aber jetzt wissen Sie ja nun auch aus dem letzten Semester, kein Werk spricht nur für sich. Jedes Werk ist auch Zeuge seiner Zeit und seines Autors oder seiner Autorengruppe. Also muss man auch anschauen, wie wurde das Werk eigentlich gemacht? Wie, unter welchen Bedingungen ist das Werk entstanden? Und wie war die Intention des Urhebers? Also nicht Medien, auch das wissen Sie, sind ja keine Säcke Kartoffeln, die man mit einem Kutsche von A nach B trägt, wo dann einfach eine Botschaft hier eingepackt wird und auf der anderen Seite wird sie wieder ausgepackt und konsumiert. Medien funktionieren ja zumindest aus medienwissenschaftlicher Sicht eher so in Zusammenarbeit zwischen Produzent und Rezipient. Also der Rezipient versteht etwas, was der Produzent vielleicht gar nicht gemeint hat und umgekehrt. Aber es gab irgendeine Intention des Urhebers. Der hatte schon was damit sagen wollen. Was wollte uns der Autor damit sagen? Die kann man nie richtig erfahren. Wenn er es sagen könnte, dann müsste er ja keinen Film machen oder ein Spiel. Dann würde er es ja einfach aufschreiben können. Im Zweifel weiß er es auch selber nicht so ganz genau, was seine Intention war. Deswegen sage ich nicht, wie war die Intention, sondern wie war die zu verstehen. Kann man die irgendwie rekonstruieren? Gibt es Tagebuchaufzeichnungen, Produktionsnotizen, Interviews, was auch immer, die darauf hinweisen, warum das Werk eigentlich angedacht war? Und das alles nennt man Produktionsästhetik. Da geht es nicht darum, wie das Bild aufgebaut ist oder wie die Regeln funktionieren, sondern eigentlich um den ganzen Kontext drumherum. So, und dann gibt es noch die dritte große Frage, die wiederum nicht unabhängig von den ersten beiden ist, aber zumindest analytisch getrennt werden kann, nämlich die Frage, wie wirkt das Werk auf den Betrachter oder auf die Betrachter und auf jeden anders. Also die große Frage der Medienwirkung. Und erst dann entsteht ja so ein Werk. Das Werk wird ja nicht nur gemacht und dann ist es in der Welt, sondern es muss ja immer wieder aufs Neue rezipiert werden. Und wenn Sie an sowas wie Literatur denken, die es ja nun schon seit vielen hundert Jahren gibt, und jede Schülergeneration wird durchgezogen, muss den Goethe nochmal neu interpretieren. Warum eigentlich? Weil es Werke gibt, die mit der Zeit gehen und die auf jede Generation auch wieder anders wirkt. Und es geht nicht darum, also in der Schule vielleicht, hängt ein bisschen von den Lehrern ab, die Interpretation rauszuarbeiten, die dann in Königs Erläuterung steht und die man in der Klausur reproduzieren muss, sondern es geht darum, dass man eine Interpretation für sich und für seine Zeit findet. Und das ist die Wirkästhetik. Was nicht so viel mit Medienmanipulation zu tun hat, also wie schaffe ich es, dass die Werbekunden dann mein Produkt kaufen, das gehört da auch rein, aber ist für Medienwissenschaftler nicht so das Spannende, als eher die Frage, in welchem Kontext kommt das Werk eigentlich und wie wird es dort aufgenommen. Gerade vielleicht auch im kulturellen Vergleich, also wie wirken asiatische Spiele in Europa oder wie wirken amerikanische Spiele, Shooter im Vorderen Osten. Also da, wenn man immer irgendwelche muslimischen Terroristen erschießt in Call of Duty, wie spielen das eigentlich Moslems, die immer irgendwie die Bösen sind oder die Halbbösen? Das ist nicht uninteressant, das mal zu sehen, ähnlich bei Filmen ja auch, wie wirken eigentlich bestimmte Filme auf die Menschen, für die das überhaupt gar nicht gedacht war, aber letztlich die ja dann doch Zugang dazu haben. Aber die Frage natürlich auch, wie wirkt es auf meine Zielgruppe, das ist ja auch nicht uninteressant. So, zusammengefasst, Entstehungsanalyse oder auch Produktionsästhetik, fragst du, wer ist der Titel, wer ist der Urheber, was sind die Bedingungen, wie ist es eigentlich entstanden, also wie ist das Studio aufgebaut oder die Entwicklerfirma, wann ist es entstanden und wo, was ist die Größe oder der Umfang, das Material, aus dem es besteht, wo habe ich es gefunden, wie komme ich eigentlich darauf, habe ich es nur irgendwie aus dem Archiv oder war ich beim Original dabei, also mit unter Anwesenheit des Autors. solche, wer ist die Zielgruppe, wie wird es verteilt, wird es übers Netz gestreamt oder muss ich es kaufen im Geschäft oder kann ich es nur im Archiv mehr anschauen oder nur emulieren, bei Spielen ist das so ein Ding, alte Spiele können Sie überhaupt nicht mehr spielen, also können Sie schon, aber das ist gar nicht so leicht. Einen Film aus den 30ern können wir schauen, den können wir rekonstruieren, im Zweifel digitalisieren und dann so anschauen, in der Form, die man irgendwie vertreten kann. Ein Computerspiel aus den 80er Jahren, da werden Sie Mühe haben, überhaupt ein Gerät zu finden, was das abspielt. Und vielleicht ist der Datenträger aber auch schon hinüber oder Sie haben überhaupt keinen Controller mehr und so. Also das ist eine ganz andere Form von Problem. Wie bewahren Sie eigentlich Computerspiele? Hier sehen Sie, wenn Sie Plant vs. Zombies, das ist ja ein ganz bekanntes Casual Game, so ein Tower Defense Spiel, wenn Sie das kennen, das sind so erste Prototypen. Und Sie verstehen das Spiel anders, wenn Sie das sehr schöne und sehr ausführliche Postmortem lesen. Also das sind die Notizen am Abschluss der Produktion. Sehr interessant zu sehen, was die sich alles da für Gedanken gemacht haben über den Namen, über die Grafik, über die Spielmechanik. Da kriegt man einen anderen Eindruck von dem Endwerk, als wenn man nur das fertige Spiel sich anschaut. So, zweites Kapitel wäre, so, aber Produktionsästhetik machen wir in diesem Semester, also in dieser Vorlesung nicht. Wir machen in dieser Vorlesung Formanalyse. Also wir haben den ästhetischen Teil, geht es Formanalyse um die Werkästhetik. Hier sehen Sie nochmal filmästhetische Merkmale, Bildaufbau, Beleuchtung, Ausstattung, Kostüme, Maske, Bewegung und Schauspiel, die Kameraeinstellung, der Schnitt und die Montage, Ton und die Musik, aber auch die Narration, die Erzählung. Das sind alles so ästhetische Merkmale. Da gibt es auch entsprechende Texte im Netz oder im Buchhandel, denen Sie einfach das alles so, das ist wie so eine Vokabelsammlung. Da müssen Sie ja wissen, was heißt Vogelperspektive, was ist eine Halbnahe und was ist irgendwie eine Frontaleinstellung, was ist ein Matchcut oder was ist. Also diese ganzen Begriffe müssen Sie kennen. Und damit können Sie das Werk zumindest schon mal beschreiben. Noch nicht unbedingt verstehen, aber also vor dem Verstehen besteht ja erstmal das Wahrnehmen. Und das ist ja die Aufgabe der Ästhetik. So, jetzt ist die Frage, was sind eigentlich spielästhetische Merkmale? Tatsächlich gelten die ganzen filmästhetischen Merkmale auch für Spiele. Denn wir haben auch Narration, Audiovision, also Ton und Bild. Und ein Spiel wie im Hintergrund, L.A. Noir, was ja schon vom Titel her ein Film noir sein will, also die, sagen wir mal, die werkästhetischen Merkmale eines Film noir aufgreift und als Spiel ihn präsentiert. Lange Schatten, spielt irgendwie in Amerika in den 30ern oder 40ern, irgendwelche Kriminalgeschichten im städtischen Milieu, im Sumpf der Korruption und des Verbrechens. Also das, was man so von Humphrey Bogart-Filmen erwartet, kriegen Sie dort präsentiert. Aber, wie eingangs erwähnt, es gibt ja noch mehr als Audiovision und Narration bei Spielen. Also insbesondere die Regeln und die Performance muss man sich als spielästhetisches Merkmal und die Interaktion muss man sich als spielästhetische Merkmale mit einlisten. Und damit komme ich auch zur Gliederung der Vorlesung im systematischen Teil. Die Vorlesung wird geteilt, also am Anfang gibt es immer einen spielästhetischen Abschnitt, der dauert so eine Stunde in der Regel und das ist das Wörterbuch. Da präsentiere ich Ihnen einen Begriff nach dem anderen, dass Sie einfach mal lernen, Spiele zu beschreiben. Wenn Sie Spiele beschreiben können, dann können Sie auch weitergehen, interaktive Medien aller Art. Also das können Sie auch auf Webseiten ausdehnen, wobei es da noch ein paar Merkmale gibt, auf die ich bei Spielen nicht so sehr eingehe. Aber da kommt halt noch ein paar was anderes dazu. Und im zweiten Teil geht es dann um die Historie. Da komme ich aber gleich hin. Also wir reden über Technik, über die Plattform, die Geschichte und die, was können eigentlich welche Plattformen. Das interessanterweise verlage ich aber im historischen Teil. Wir werden ganz viele Plattformen da treffen. Und das können Sie sozusagen en passant da mitnehmen. Dann gibt es Audiovision, da geht es um 3D-Grafik. Wie können Sie eigentlich 3D-Grafik beschreiben, außer sieht toll aus? Ne, also das ist, oder sieht nicht, gefällt mir nicht. Und davon müssen Sie weg von diesem, Sie gucken sich das an, sagen, war nicht gut oder war toll. Das müssen Sie beschreiben können. Am Telefon. Nicht? Sie müssen in der Lage sein, am Telefon jemand zu erklären, oder in der Vorlesung ohne Bilder, jemand zu erklären, was da eigentlich los war. Und zwar so, dass man halt sich darüber verständigen kann und nicht über die Beschreibung des Gezeigten. Darum geht es da gar nicht bei der Ästhetik. So, dann mache ich eine Vorlesung zur Filmästhetik in Bezug auf Spiele. Also wo findet man filmästhetische Merkmale in Spielen? Und zum Sound und Musik. Dann gibt es eine Vorlesung zur Narration, also Erzählformen im Computerspiel. Dann ganz viel zu Ludition. Also Ludition ist so ein Kunstwort, das auch auf Ion enden muss. Ludos Spiel aus dem Lateinischen, so wie Audio und Vision und Narration und so habe ich also Ludition, also das habe ich, das ist nicht mein Wort, das ist in den Game Studies ist das üblich, dass man irgendwie über Ludologie und so spricht. Aber es ist so ein Kunstwort, an das Sie sich im Laufe des Semesters noch gewöhnen werden. Da sprechen wir dann über die regelästhetischen Merkmale, also Spielregeln und alles, was so ein Spiel als System aufbaut, über das Graphical User Interface, GUI genannt, also die Kommunikation zwischen Spiel und Spieler, über künstliche Intelligenz, also alles, was computergesteuerte Charaktere ausmachen und KI, das ist so ein Werbewort aus der Informatik, mit Intelligenz hat das wenig zu tun. Also im Prinzip KI ist alles, was man, wo man einem Menschen Intelligenz voraussetzt, dass er sich von A nach B bewegen kann, dass er sich irgendwie versteckt oder mit einem redet und so. Das würde man bei einem menschlichen Interaktionspartner als intelligentes Verhalten bezeichnen. Und die Umsetzung dieses Verhaltens in den Computer, das nennt man künstliche Intelligenz, auch wenn es häufig gar nicht so intelligent wirkt. Also gucken Sie auf künstlich als auf Intelligenz. Und der Oberbegriff ist KI, sind alle computergesteuerten Figuren. Und Spielphysik, also die kann man sowas wie Bewegung, Beschleunigung, Kräfte und solche Dinge in Computerspielen wiederfinden. Was für einige Spiele, denken Sie an Angry Birds, das ist ein reines Physikspiel, oder Cut the Rope, das sind so Spiele, die arbeiten ganz wesentlich über die Physik. Die funktionieren nur, weil sie halt mit diesen kleinen gelben Vögeln halt die Glashäuser der Schweine kaputt machen können. So, und das ist die Frage der Physik und auch die müssen Sie beschreiben können, wie wird die Physik in einem Spiel umgesetzt. So, und dann gibt es eine Vorlesung zur Performance, also wie kann man das Verhalten der Spieler bei der Hervorbringung des Spiels beschreiben. Wobei das der schwächste Teil ist, also Performance. Die Performance-Analyse ist, finde ich, noch nicht sehr weit vorangeschritten. Die Game Studies gucken da auch erst seit wenigen Jahren drauf. Im Hintergrund sehen Sie EVE Online übrigens ein Multiplayer-Rollenspiel, was ganz ohne eigene Narration auskommt oder mit minimaler eigener Narration und ganz davon lebt, dass die Spieler sich irgendwie zu Gruppen zusammenschließen und ihre eigenen Geschichten erzählen. Und die sind so gut, dass es demnächst eine Fernsehserie geben wird zu Player-Stories von EVE Online, weil die Stories viel besser sind, als dass man irgendeine Kampagne nachspielt, die halt immer so ein bisschen cheesy ist, aber die bauen dann ihre eigenen Game of Thrones in diesem Spiel nach. Sehr faszinierend, aber es heißt so, sie brauchen ein halbes bis ein Jahr, um da überhaupt mitspielen zu können. Also vorher sind sie so ein komischer Minenabschürfer oder machen so billige Arbeiten. Und wenn sie da mitspielen wollen, braucht es eine Zeit, bis sie da reinkommen. Aber es ist so eine Parallelwelt im Computerspiel, die also hochinteressant ist. So, und was also, wohin das führt, diese ganze Ästhetik, ist eine systematische Einordnung. Und zwar nach Genre. Das ist eine Klausurfrage. Also ich erzähle Ihnen gleich, wie die Klausur am Ende des Semesters in meinem Teil aussieht. Da arbeiten wir jetzt drauf hin. Also wir gucken, dass wir schaffen, Computerspiele nach bestimmten Genres einzuordnen. Aber der Genrebegriff ist ja schon in der Literaturwissenschaft schwierig. Wie ist das erst in Medien, die so komplex sind wie Computerspiele? Also wir haben hier deswegen die Gliederung, hier haben Sie wieder die Gliederung. Es gibt technische Genres, also ist es ein Arcade-Spiel, ein Konsolenspiel, ein PC oder ein Handheld-Spiel. Das spielt sich anders, jedes Spiel, weil Sie eine andere Rezeptionshaltung davor haben. Es gibt narrative Genres wie Abenteuer, Science-Fiction, Fantasy, Krimi, Western, solche Dinge. Das hat jedes Spiel in irgendeiner Form, vielleicht ist es auch abstrakt, das gibt es auch, aber also Spiele mit Narration haben halt narrative Genres. Es gibt audiovisuelle Genres, auch Stil genannt, da schließe ich mich an. Also der Stilbegriff wird häufig für Audiovision genommen, aber man kann natürlich auch von narrativen Stilen oder ludischen Stilen sprechen. Also es ist wiederum eine bestimmte Ausprägung von diesen ästhetischen Merkmalen. 8-Bit oder man versucht fotorealistisch zu sein oder per Cell-Shading oder so ein bisschen illustriert, so wie bei Mass Effect, was ja nicht fotorealistisch sein will. Das kann man beschreiben. Es gibt Spielgenres oder ludische Genres, Actionspiele, Adventure-Spiele, Rollenspiele, Strategiespiele. Das ist das, was man herkömmlich als Spielgenre bezeichnet. Also es gibt seltener, dass man sagt, ich hätte gerne ein Science-Fiction-Spiel, sondern ich hätte gerne ein Rollenspiel mit Science-Fiction. Also es geht, häufig definiert sich ein Spiel über die Mechanik, die es anbietet und nicht so sehr über die Geschichte, die es erzählt. So, und dann gibt es performative Genres, wenn man den Genrebegriff auf Performance ausdehnen möchte. Also die Frage, welches Interface habe ich? Ein Kinect-Spiel ist ein anderes Spiel als ein Arcade-Spiel mit einem Joystick, den man in der linken Hand hält. ist wiederum performativ, spielt sich das anders als ein Tablet-Spiel, wo Sie mit dem Finger draufwischen. Also es gibt auch da wiederum verschiedene Klassen ähnlicher Spiele, die halt deswegen ähnlich sind, weil der Spieler sich ähnlich benehmen muss. Oder ein Multiplayer-Koop-Spiel ist wiederum was anderes als ein Einzelspielerspiel und so. Also es gibt bestimmte Sozialstrukturen, die bedingen, wie sich Menschen verhalten, oder bestimmte Handlungsmuster, die das Spiel von ihnen verlangt, die man als performatives Genre zusammenfassen kann. Wohin führt uns das alles? Das deskriptive Zwischenziel, habe ich das mal genannt. Also was Sie damit können, wenn Sie die spielästhetischen Merkmale rauf und runter können, so dass Sie, Sie sehen ein Spiel und sehen sofort, alles klar, die und die Narration, die und die Interaktion, dann können Sie Reviews schreiben. Das, was Sie so in den Zeitschriften kriegen, also das fängt an, spielen Sie das Spiel, keiner redet mehr über Spiele, die er nicht gespielt hat. Beschreiben Sie die technischen, audiovisuellen, narrativen, ludischen, performativen Merkmale und bewerten Sie die auf einer Skala von 1 bis 10, was aus wissenschaftlicher Sicht natürlich Humbug ist. Also uns geht es ja nicht darum, das Schönste zu kriegen, sondern wir wollen erstmal ganz neutral das überhaupt beschreiben können. Aber für so ein Review, das sich immer auch als Kaufempfehlung versteht, wollen die Leser, oder nein, die Autoren glauben, die Leser wollen das, aber vermutlich wollen die das auch wirklich, im Wert von 0 bis 10, bewerte mich. So, und das wird dann da aufgeschrieben, bilden Sie den Zwischenwert und schreiben Sie eine Gesamtwertung. Also hier sehen Sie mal von GamePro, so eine Konsolen-Webseite, die Konsolenspiele bewertet. Und da haben Sie halt auf der linken Seite Grafik, Sound, Bedienung, Game Design, Story, Umfang und sowas. Das sind also sehr ähnlich, ich nenne das hier ein bisschen anders, also Grafik ist dann halt, oder Grafik und Sound ist Audiovision, ansonsten können Sie Audio und Grafik nehmen. Bedienung wäre so Performance, Game Design ist das Ludische und Story, Spielwelt ist die Narration. Umfang ist mir doch egal, aber gut, Sie wollen ja was für Ihr Geld haben. Also die spannendsten Spiele der letzten Jahre waren im Umfang eher gering, muss man sagen. Also aus unserer Sicht spannend, spielästhetisch spannend, das waren recht kurze Spiele. Und diese Blockbuster für 70 Euro, das war halt, naja, kannte man halt schon. Aber es ist wie im Kino auch. Also die spannenden Filme sind nicht unbedingt die, die hier im Kino laufen. Und Spielspaß ist auch so eine Kategorie, die halt die deutsche Spiele oder überhaupt die Spielepresse meint, sei das zentrale Merkmal von Spielen, sei es, dass man Spaß haben muss. Versuchen Sie mal, das anzuwenden auf Bücher oder auf Filme. Also wenn Sie nur Filme anschauen, an denen Sie Spaß haben, oder Sie kommen dann aus irgendeinem Film raus, Schindlers Liste, boah, der hat echt keinen Spaß gemacht. Also das ist kein Kriterium für Medienrezeption. Und an Spiele stellt man immer den Anspruch, also ein Spiel, was keinen Spaß macht, das geht gar nicht. Aber spielen Sie mal Papers, Please oder Card Life, das waren so die Oscar-Gewinner im Indie-Bereich, also die haben halt den IGN Award gewonnen, dieses und letztes Jahr. Das sind Spiele, die machen keinen Spaß. Also im Sinne von, boah, ich habe mich total amüsiert. Nichtsdestotrotz sind das wichtige und tolle Spiele. Und trennen Sie sich von dieser Vorstellung, ein Spiel muss Spaß machen. Also natürlich die Spaß machen, die drängen sich immer Ihnen auf. Aber das ist im Kino ja auch nicht anders. Also Sie müssen natürlich immer die Michael Bay Filme, die stehen ja immer groß da. Aber filmästhetisch sind das halt auch nicht die spannenden. Sondern das sind halt die das Geld reinspülen. So, also das ist das eine. Und ein Review, muss ich dazu sagen, ist aus medienwissenschaftlicher Sicht, das ist so die Grundlage. Sie müssen das können, also nicht diese Zahlen von 1 bis 10, die können Sie schenken, aber dass Sie in der Lage sind, diese ästhetischen Merkmale zu beschreiben. Das Problem des Spielejournalismus ist, die bleiben dabei auch, die sind damit zufrieden. Also die beschreiben halt, was da so los ist und geben dann irgendwelche Zahlen und Plus und Minus und so. Aber die kommen nie zu einer Kritik oder nie zu einer vernünftigen Analyse, sondern immer nur zu so einer ästhetischen Analyse. Aber da steckt ja noch mehr hin. Also würde man mit Kino, geht man so zum Glück nicht mehr um. Mit Spielen geht man so um, vielleicht auch, weil sie in dieser Spielzeug- und Spaßecke stecken und diese Vorstellung, dass es ein Medium ist, mit dem man anders auch umgehen kann, nämlich rezeptionsästhetisch zum Beispiel, das wird da nicht. Also der deutsche Spielejournalismus kann das nicht und der internationale, da gibt es so ein paar, die das besser können. Aber es ist ein Grundproblem. Nur wenn Sie dahin, da kann ich nur sagen, gehen Sie hin, machen Sie es besser. Unser Medienblog Dispositiv sucht immer nach Redakteuren und Level Up sucht bestimmt auch immer nach Redakteuren, wobei das ja klassischerweise eher schwieriger ist, in ein Fernsehformat reinzukommen, als mal ein paar Artikel zu schreiben. Aber wenn Sie sich da sehen und gar nicht so sehr im Spieldesign, sondern in der Spielkritik, dann ist das die erste Stufe. Aber es ist nur ein Zwischenziel. Wo wir hinwollen, also Wirkungsanalyse, also wo wir hinkommen, das sage ich Ihnen später, Rezeptionsästhetik, das wäre so der nächste Schritt, dass Sie mal gucken, was macht das Spiel eigentlich mit seinem Spieler. Das können Sie aber nicht so simpel beschreiben wie ästhetische Merkmale. Da brauchen Sie semiotische, narratologische, diskursanalytische Theorien. Das sagt Ihnen jetzt nichts, muss es auch nicht. In dem Semester machen wir das nicht. Vielleicht kriegen Sie das so ein bisschen in anderen Lehrveranstaltungen mit. Aber damit Sie die anwenden können und über Bedeutung und Sinn reden eines Mediums, müssen Sie das Medium erstmal verstehen, auf so einer grundlegenden ästhetischen Ebene. So, und das ist, Sie sind ja auch erst im zweiten Semester, das ist so der Anfang, da fängt es an. Und wenn Ihnen das dann zusagt und Sie sagen, Mensch, in dem Medium steckt mehr drin, als in Call of Duty oder FIFA zu sehen ist, dann können Sie hingehen und mal gucken, ob es nicht Theorien gibt, mit denen Sie sich die Spiele anders erschließen können. So wie Shadow of the Colossus zum Beispiel. Aber das ist ziemlich gut durchdekliniert. Also das wäre der ästhetische Teil. Wir machen in diesem Semester Werkästhetik zur systematischen Einordnung im Wesentlichen. Aber da gibt es ja das Ding, heißt ja Geschichte und Ästhetik. Es gibt ja auch noch eine Geschichte. Und die Mediengeschichte der Computerspiele, das wird der zweite Teil der Vorlesung jeweils sein. Da geht es dann um die Geschichte der Technik, der Audiovision, der Narration und Performance. Sie sehen, das taucht immer wieder auf, so als Thema, als Leitmotiv zieht sich das durch. Und ich fasse das zu drei Geschichten zusammen. Die Technik in die Technikgeschichte. So, da sehen Sie im Hintergrund die PDP-1. Das war, damals hieß das ein Minicomputer. Ende der 60er Jahre. Ende der 50er. Anfang der 60er Jahre war das ein Minicomputer. Der brauchte nämlich nur ein Büro als Fläche. Sie sehen da den Bildschirm, das war so ein Radarbildschirm, den sehen wir da öfter. Also die PDP-1 ist in vielfacher Hinsicht ein wegweisender Computer. Sowohl aus der Geschichte der Computerspiele, aus der Geschichte der Computergrafik, aus der Geschichte des Internets. Also irgendwie steckt dieser Rechner immer mittendrin. Ich meine, das lag daran, in der Zeit gab es auch noch nicht so viel. Und es war halt ein sehr billiger Computer im Vergleich zu seinen teuren Konkurrenten. Und das konnten sich Labore, Wissenschaftler, Privatiers nicht so, aber das konnten sich Leute leisten, die nicht nur militärische oder Banken oder Versicherungen waren, die halt kein Problem hatten, mal ein ganzes Fabrikstockwerk für ihren Computer zu reservieren. Da konnte man einen Raum freimachen und an diesem Computer, genau an diesem auch, entstand eines der ersten Computerspiele, Space Wars. Aber da kommen wir noch hin. Also die Geschichte der Technik, wir fangen im 19. Jahrhundert an. Wobei, da hudel ich so ein bisschen rüber über die Technikgeschichte. Hier sehen Sie sehr faszinierend die Analytical Engine von Charles Babbage, dort oben zu sehen. Der erste Computer, der funktioniert hätte, wenn er das Geld bekommen hätte, aber die britische Regierung hat es ihm nicht finanziert, weil sie gesagt haben, Plunder braucht kein Mensch. Und du bist ein mieser Geschäftsmann, also der hat viel Geld versenkt. Der war halt so ein, wie nennt man das heute, Start-up-Risikokapital. Aber man weiß heute, sein Computer hätte funktioniert. Und Lady Ada Lovelace hat das erste Programm dafür geschrieben, um Bernoulli-Zahlen zu berechnen. Und sie ist damit die erste Programmiererin. Also der erste Mensch, der mal ein vernünftiges Programm geschrieben hat für einen Computer, war eine Frau. Haha. Naja. Heute sagen die Frauen immer, oh, Technik kann ich nicht und Computer und so. Aber das wusste sie damals nicht, dass Frauen das nicht können. Und deswegen hat sie es einfach gemacht. Und wir werden, also die Geschichte der Frauen und der Computer, es gab mal eine Zeit in den 30er Jahren, da war Computer das Wort für Menschen, die die gerechnet haben und die haben Computer, also die haben Rechenmaschinen gefüttert. Und das waren durchgängig Frauen. Also die ersten Computer waren alles Frauen, weil die zuverlässiger waren, konzentrierter gearbeitet haben und irgendwie, das waren brillante Mathematikerinnen. Das hat sich dann irgendwann verschoben, dass die Jungs das übernommen haben. Wobei die Männer, muss man sagen, haben immer die Technik gebaut, aber die Frauen haben sie dann hervorragend eingesetzt. Aber das waren keineswegs, also die sehen wir noch, die ENIAC Girls, das waren aber keineswegs unterbezahlte Hilfskräfte, sondern die haben die Computer ganz wesentlich, also die Computergeschichte auch ganz wesentlich mitgeprägt. Also nur wenn Sie sich mal einreden wollen, dass Sie das nicht können, weil Sie vielleicht eine Frau sind oder so. Also das hat mit Ihrem Frausein nichts zu tun, dass Sie sich dafür nicht so interessieren. Also Technikgeschichte. Wir werden aber den Charles Babbage kaum noch streifen, aber vielleicht für die Freunde des Steampunk. Das Ding funktionierte ohne Strom, sondern nur mit Dampfkraft. Das sehen Sie hier unten, da vorne sehen Sie den Strom. Das sind so Walzen, die halt durch eine Dampfmaschine betrieben, konnte sich das Ding drehen und dann rechnete das. Und Steampunk ist ja so eine Richtung, die sich die Welt vorstellt. Was wäre eigentlich, hätten wir keinen Strom gehabt, aber alles andere, Kutschen und Zeppeline und so, und eben, die hätten auch einen Computer gehabt, muss man dazu sagen, der vielleicht nicht ganz so hip wäre wie die heutigen, aber er hätte zumindest die Grundrechenarten gekonnt. Also Technikgeschichte ist faszinierend, aber Also ich will es nicht zu sehr da ins Detail gehen, weil uns das dann von anderen Sachen fortbringt. Die Kulturgeschichte, da fasse ich Audiovision und Narration zusammen. Aber nicht nur Filme, also ich mache sehr viel über Filme, aber man muss auch die wesentlichen Romane und Bücher zur Kenntnis nehmen. Da hatten Sie natürlich ein paar Dinge im letzten Semester schon zur Geschichte, aber ich erzähle Ihnen die Geschichte, die die Filmwissenschaft meist ausspart, nämlich die Geschichte des Trivialen, der Unterhaltungsliteratur und irgendwie des Verfemten, weil das so, also so wie Groschenromane oder so, oder eben B-Movies und so Zeug, Science-Fiction-Movies, die jetzt vielleicht nicht filmästhetisch bedeutsam sind, aber Themen reingebracht haben, die dann für die Geschichte des Spiels wichtig ist. Die Geschichte der Computerspiele ist eine Geschichte der Unterhaltungsmedien, das muss man so sehen, und der Populärkultur. Und es ist ganz interessant, das nachzuforschen, wie halt solche Abenteuerromane sich letztlich dann in Indiana Jones und dann in Uncharted irgendwie übersetzen. Aber die Themen, die sie da finden und die offensichtlich ein Publikumsbedürfnis schon vor 100 Jahren oder das geht ja noch weiter zurück, befriedigten, wie sich das dann übersetzt in Populärmedien der heutigen Zeit. Also die Kulturgeschichte, das ist so der Schwerpunkt, im Wesentlichen Genregeschichte. Also wie hat sich das Genre Science Fiction, Fantasy, Horror, Abenteuer, das sind so die vier Hauptgenres, um die es uns geht, wie hat sich das eigentlich historisch entwickelt und inwiefern kann man das in Spielen heute wiederfinden? Naja, und dann geht es die Frage der Ludition und Performance, die gruppiere ich unter die Spielegeschichte. Hier sehen Sie den berühmten Schachtürken von Wolfgang von Kempelen, mit dem er Napoleon besiegt hat, unter anderem. Also das ist ein Schachautomat aus dem 18. Jahrhundert, wo sich viele gefragt haben, wie ist das möglich, dass der so gut Schach spielt. Also der, glaube ich, der Kempelen, sondern sozusagen der Nachfolger, die sind dann da durch Europa getourt. Die haben dann auch Napoleon getroffen und Edgar Allan Poe hat das Ganze mal gesehen und auch analysiert und rausgefunden, dass alles Lug und Trug, da war ein kleiner Mensch drin, der halt diesen Roboter gesteuert hat. Aber das ist eben schon diese frühe Vorstellung, wir wollen Androiden bauen, also Maschinen, menschenähnliche Maschinen, die künstliche Intelligenz dem Menschen überlegen sind. Das war eine große Nummer im 18. Jahrhundert, diese Golem und dann später Frankenstein-Geschichte und dann die Roboter und Cyborgs, so, das übersetzt sich direkt aus dem Schachtürken und natürlich der Türke als kulturelles Feindbild im 18. Jahrhundert. Das war so die Bedrohung, also einerseits das Faszinierende, Schach kommt ja auch aus dem Orient, aber die Türken standen auch vor Wien und hätten beinahe Europa eingenommen und das war schon, also es ist kulturgeschichtlich ist das interessant, aber spielegeschichtlich ist es halt auch interessant, woher kommt eigentlich die Vorstellung, dass man mit und gegen Maschinen spielt und das ist ja nun mal das, was Computerspiele dann ausmachen. So, also kommen wir zur Gliederung des historischen Teils, geplant muss ich sagen, erfahrungsgemäß komme ich nie über das Jahr 2000 hinaus. Aber so mein Wunsch ist es, von den Ursprüngen über die Großrechner, die Minicomputer, wie wir eben gesehen haben, und dann die erste Generation der Konsolen. Das fängt an bei den frühen Pong-Adaptionen, ja eigentlich andersrum, also der Odyssey, Magnavox Odyssey, und das arbeitet sich runter, bis heute jetzt die achte Generation der Konsolen raus ist. Also ich hange mich entlang der Konsolengeneration, man könnte es auch anders gliedern, aber ich brauche irgendeine Gliederung, also nehme ich die Konsolen. Ich glaube nicht, dass Konsolenspiele die wichtigsten Computerspiele sind oder die, die das Medium triggern, aber die geben mir eine einigermaßen gleichabständige Gliederung der Vorlesung. So, und diese historischen Glieder ich dann in die Technik, Kultur und Spielegeschichte und das Fernziel ist dann die Spieleanalyse. Also auch hier, Sie fangen an, spielen Sie das Spiel, dann beschreiben Sie die spielästhetischen Merkmale, Technik, Audiovision, Narration, Ludwig und Performance. Bewerten Sie nicht auf einer Skala von 1 bis 10, sondern nehmen das einfach nur zur Kenntnis und dann fassen Sie noch den historischen und systematischen, also welches Genre ist das, Hintergrund des Spiels zusammen. Dann haben Sie ein vernünftiges, stabiles Review, wenn Sie das möchten. Aber wir wollen ja mehr. Und dann arbeiten Sie, wie mit anderen Medien auch, Sie formulieren eine These dazu. Was zeichnet das Spiel aus? Was ist bemerkenswert? Was stellt es dar? Was ist seine Bedeutung? Das machen Sie alles nicht in diesem Semester, keine Sorge. Aber da wollen wir hin, dass Sie mit Spielen umgehen können, wie mit anderen Medien auch. Wie ist der Zusammenhang der Narration und der Ludition? Spielt sich das so, wie es sich erzählt? Wie ist die Wirkung auf den Spieler? Also die ganze Wirkästhetik und so, das kommt alles in so eine These rein und das läuft dann auf so ein Semesterpapier hinaus oder letztlich auf eine vernünftige Kritik. Begründen Sie die These anhand von Beispielen und Vergleichen. Da brauchen Sie plötzlich Repertoire. Sie müssen dieses Spiel kennen, aber Sie müssen auch andere Spiele kennen. Wiederholen Sie die These, diskutieren Sie die Konsequenzen. Und auch hier sucht das Dispositiv immer nach Redakteuren. Also wenn Sie in der Lage sind, das zu machen, und Sie müssen nicht warten, bis wir Ihnen das antragen, Sie können sich schon früh daran versuchen. Aber versuchen Sie mal wegzugehen von der Beschreibung der wichtigen Spielelemente. Und niemals schreiben Sie, wie man von Level 2 in Level 3 kommt. Also müssen Sie hier links rumschleichen. Das ist also so dicht dran, dass es gibt Lösungsbücher, das ist in Ordnung. Aber das hat mit Spielanalyse nichts zu tun. Dass Sie den Leuten beibringen, wie sie irgendwie bestimmte Spiele schaffen. Das ist, das, witzigerweise, Sie müssen das kennen, aber das brauchen wir für Level 0, da, also für den Teil 0, dass Sie das Spiel können. Aber das ist nicht die Aufgabe des Medienwissenschaftlers, Strategiehinweise für Computerspiele zu liefern. So, am Ende dieser Vorlesung hoffe ich, da benennen Sie ein paar Meilensteine der Computerspielgeschichte. Also Sie kennen, das ist, was ich von Ihnen in der Klausur erwarte, die ich Ihnen in der nächsten Folie zeige. Sie ordnen Spiele systematisch, also nach Genre, nach ludischem, also Spielgenre, aber auch nach narrativem Genre, vielleicht auch nach visuellem Genre und nach performativem Genre ein. Auf der linken Seite sehen Sie mal so performative Genreentwicklung, also über den Controller. Wie erwartet das Spiel eigentlich, dass Sie sich mit ihm irgendwie verständigen? Und das gibt halt klar den Joystick und den Controller in der Mitte, aber auf der rechten Seite haben Sie dann irgendwelche Lightguns, Datenhandschuhe, Keyboards, Gitarren und so, also die eher exotischeren Controller, die durchaus interessant sind. Sie ordnen Spiele systematisch und historisch ein, und das klingt so einfach, aber da müssen Sie eine Menge Repertoirekenntnisse haben, sowohl also Spiele, die es gibt, als auch Spiele, die es gab, und auch, wie hat sich eigentlich dieses narrative Genre da entwickelt. Das ist der Hauptbrocken dieser Vorlesung, muss man sagen. Und Sie verstehen, erklären werkästhetische Begriffe, was wir eingangs ja schon gesagt hatten, und verwenden die in der Analyse von Medieninhalten. Und jetzt gebe ich Ihnen etwas, wo Sie nur einen Moment glauben, hey, super, und dann merken Sie, das ist eine Falle. Hier ist die Frage für den digitalen Teil der Klausur. Das ist die Klausurfrage. Sie werden die genauso, außer ich ändere jetzt noch ein Wort oder ich entdecke einen Rechtschreibfehler, genauso wird Ihnen das am Ende des Semesters präsentiert. Toll, oder? Das heißt aber auch, dass ich von Ihnen erwarte, dass Sie sich jetzt schon darauf vorbereiten. Ich sage Ihnen nicht, welches Spiel ich Ihnen zeige. Es wird so aussehen, die Klausur. Ich spiele Ihnen eine Viertelstunde einen Spielausschnitt vor, ein oder zweimal. Und Sie müssen in der Lage sein, dieses Spiel systematisch und historisch einzuordnen. Auch wenn Sie es nicht kennen, nicht? Also Sie müssen halt so ein bisschen dann wissen, also erkennen an dem Spielausschnitt, um was es sich handelt. Ich gebe Ihnen so ein paar Kontext, so ein paar Produktionsmerkmale gebe ich Ihnen mit, ja, und so Plattform, solche Dinge. Das müssen Sie historisch und systematisch einordnen und unter einem dieser medienästhetischen, dieser vier Gesichtspunkte analysieren, beschreiben. Im Anschluss haben Sie 60 Minuten Zeit, teilen Sie sich Ihre Zeit gut ein. Es handelt sich um die Punkte 1 und 2 dieses Analyseschemas. Nicht? Beschreiben Sie die technischen Merkmale, also Sie beschreiben nur einen sogar nur davon, und Sie fassen den historischen und systematischen Hintergrund zusammen, sofern Sie ihn kennen. Also Sie kennen natürlich zu dem Spiel nicht die historischen Hintergründe genau, aber da müssen Sie halt ein bisschen allgemeiner. Es handelt sich um ein Fantasy-Spiel, Fantasy hat sich so und so entwickelt. Aber es handelt sich vor allem auch um ein Rollenspiel und die Rollenspiele haben sich so entwickelt. Das übrigens ist ja Inhalt der Vorlesung am Donnerstag. So bereiten Sie sich auf diese Klausur vor. Und Sie können natürlich sich die Woche vorher darauf vorbereiten, am Wochenende vorher, wie alle das machen. Oder Sie sagen sich, verdammt, wenn ich früher lerne, dann habe ich später schon einiges hinter mir. Bereiten Sie sich folgendermaßen darauf vor. Besuchen Sie die Vorlesung. Und wenn Sie sie nicht besuchen, hören Sie die Mitschnitte. Das werden Sie eh tun. Spielen Sie sich mit einem analytischen Blick durch die Spielegeschichte. Hören Sie auf zu zocken, also Sie können ja gerne auch zocken, also zocken so spaßorientiertes, lustorientiertes Spielen, sondern spielen Sie auch mal Titel, wo Sie sagen, boah, das ist ja wie ein Arte-Film. Also das würde ich da jetzt nicht spielen, um Spaß zu haben, aber darum geht es ja nicht. Vielleicht geht es ja um was anderes. Also analytischen Blick, holen Sie sich mal die Meilensteine der Spielgeschichte raus und spielen Sie die mal zumindest an, so eine Stunde pro Spiel. Da weiß man wesentlich mehr, als wenn man es nur auf YouTube sieht und noch viel mehr, als wenn man nur die Wikipedia dazu liest. Recherchieren Sie spielhistorische Kontexte. Nehmen Sie sich mal Ihren Titel und schauen, wie ist der entstanden. Also recherchieren, ich gebe Ihnen gleich die Quellen, wo Sie recherchieren können. Üben Sie die Anwendung der spielästhetischen Merkmale. Nehmen Sie sich mal, okay, wir gucken jetzt mal nur Narration, jetzt spiele ich mal ein Spiel und jetzt versuche ich das mal zu beschreiben. Das kann man auch sehr schön in Kleingruppen machen. Aber üben Sie das mal. Das kann man auch mit Filmen machen. Ich garantiere, wenn Sie filmästhetisch sich anschauen, der Film ist kaputt. Eine Zeit lang ist das so. Man kann nicht mehr ins Kino gehen, ohne auf die Kameraeinstellung zu achten, aber man kommt nicht mehr in den Film rein, weil man immer, ach, Lichtsetzung, ah, schlecht und gut. Das ist so der algebraische Teil, da müssen Sie durch. Irgendwann können Sie nicht mehr mit Freunden über Filme reden, weil Sie ja immer, und ja, das müssen wir aber historisch sehen, überhaupt. Aber diese Deformation ist Teil Ihres Studiums. Das haben die anderen auch. Also Sie können mit Medizinstudenten irgendwann auch nicht mehr Mittagessen gehen. Und so ist das mit Film- oder mit Medienwissenschaftlern, kann man nicht mehr über Medien reden irgendwann als Laie, weil die es immer besser wissen und andere auch eine Quelle haben. Werden Sie so ein Besserwisser? Das ist schon in Ordnung, also deswegen wollen Sie das hier studieren. Das werden Sie aber nicht, indem Sie mir zuhören, sondern indem Sie das ausprobieren und selber machen. Und wenn Sie ein besserwisserischer Spielebeurteiler werden, dann müssen Sie das üben. Also üben Sie die Anwendung spielästhetischer Merkmale. Entweder nur für die Klausur oder fürs Leben. So, und dann lassen Sie sich von guten Spielekritikern inspirieren. Chris Franklin ist da so, Aaron Signals hat der macht wirklich Analysen, schon Kritiken. Das hätte ich gerne mal irgendwann von Ihnen, aber da können Sie sich eine Menge von anschauen. Stephen Bray, James Rolfe, das ist, naja, der macht es eher unterhaltend, aber der hat ein enormes historisches Wissen. Ben Crosshaw ist auch eher witzig, aber also es gibt so ein paar, witzigerweise auch nur englische Blogger, die machen nicht Let's Plays, also ich spiele und rede irgendeinen Schluss drauf, sondern die machen vernünftige historische, systematische und innerliche Analysen. Und zum Teil auch Kritiken. Da gibt es noch mehr, also ich habe jetzt nicht alle aufgeschrieben, aber gucken Sie sich mal so ein paar gute Blogs an und lassen Sie sich davon inspirieren, auch wenn Sie im Zweifel am Anfang noch nicht alles verstehen. So, und wegen Recherchieren, die englische Wikipedia, die deutsche können Sie vergessen bei Spielen, also nicht überall, aber im Großen und Ganzen ist die deutsche Wikipedia ja zugrunde gerichtet, weil die sagen, eine Enzyklopädie muss nicht so viel wie möglich, sondern so wenig und so knapp wie möglich bieten. Kann man ja für argumentieren. Also man sucht ja nur eine kurze Info und nicht gleich so 20-seitige Essays. Das sind die Exkludisten in Deutschland und in Amerika oder im englischsprachigen Raum haben die Inkludisten die Wikipedia übernommen und gesagt, nein, noch ein Aspekt mehr, umso besser. Also da soll sich doch der Leser aussuchen, was ihn interessiert. Entsprechend umfangreich sind die Artikel, aber es gibt auch viel mehr Menschen, die dort unglaubliche Mengen an Tabellen und Jahreszahlen zusammentragen. Also die bietet sehr umfangreiche Informationen. Allerdings muss man sagen, der kulturelle Kontext wird bei Spielen ausgegliedert. Sie haben immer so technische Anmerkungen, technische Interpretationen, so, wo das technisch herkommt. Aber die Kulturgeschichte wird auch bei der Wikipedia, die finden Sie auch, aber die finden Sie halt nicht verknüpft mit Spielen. Aber gut, irgendwo für was muss diese Vorlesung ja auch gut sein. Bei Moby Games, das wäre so die Fachdatenbank, da finden Sie so ziemlich alle Computerspiele, die es je gab. Allerdings ist die miserabel zugänglich. Also Sie müssen halt eintippen, was Sie suchen, dann finden Sie das, aber die Website selber ist sehr sperrig. Hardcore Gaming 101, die hat eine kleine Hand verlesen, aber sehr gut, sehr gründlich recherchierte und kommentierte Sammlung. Interessanterweise TV Tropes, das ist so eine Seite, die müssen Sie sich anschauen, auch als Filminteressierter, also gerade da kommt die auch her. Das sind so Klischees, warum muss eigentlich bei jedem Einkauf ein Baguette in der Tüte sein? Wenn in Amerika Menschen im Film einkaufen, ist immer ein Baguette drin. Warum? Sowas finden Sie da in großen Mengen. Und wenn Sie die Seite anfangen, nehmen Sie sich ein bisschen Zeit mit. Also da kommen Sie nicht mehr weg. Das Teil der Strategie ist, dass jeder Artikel mindestens 4-mal verlinkt wird, sodass es unglaublich viele Zwischenlinks gibt. Und wenn Sie da einmal anfangen, also es ist hochinteressant und auch eye-opening, aber das sollte man nicht so nebenbei anfangen. Und das, die haben auch was zu spielen, also Videogame-Tropes, so typische Computerspiel-Klischees, auch wieder miserabel alphabetisch sortiert. Wem hilft denn eine alphabetische Sortierung? Aber gut, wenn Sie wissen, wonach Sie suchen, werden Sie hier fündig. Die haben auch eine Menge Spielanalysen, die Sie nach Ihren Tropen halt zusammenfassen, so die Klischees, die immer vorkommen. Ich bringe die Frau um, damit der Mann eine Geschichte hat, die er erzählen muss. Das ist eine typische Trope. Und das nicht, wird da alles sehr schön auseinandergenommen. Und dann gibt es halt ein paar Blogs, wie es IGN, Joystick, Kotaku oder Indie Games, die Sie abonnieren können. Da kriegen Sie so die aktuellen Neuigkeiten aus der Welt des Spiels. Und als letztes noch, führen Sie ein Spieltagebuch. Wenn Sie das richtig ernst meinen, fangen Sie an, das, was Sie erleben, aufzuschreiben. Und wenn Sie sagen, boah, ich mache das mit Filmen, dann machen Sie halt ein Filmtagebuch. Aber immer wenn Sie ins Kino gehen oder wenn Sie ein Spiel gespielt haben, und sei es auch nur eine Stunde oder zwei, beschreiben Sie nicht nur die äußeren Merkmale des Spiels, gehen Sie vielmehr Ihrem Spiel auf den Grund, Ihren Entscheidungen, den Gedanken und Gefühlen, die mit diesen Entscheidungen einhergingen, und die zugrunde liegenden Spielmechaniken, die diese Entscheidung unterstützen. Also fangen Sie mal an, üben Sie das. Das können Sie ja so eine Kladde nehmen, die können Sie ja dann auch verbrennen, damit es niemand anderes sieht. Also das geht nur darum, dass man einfach mal lernt, analytisch an Medien ranzugehen. Und das lernt man eben, indem man es macht, wie alles andere auch. Sie müssen es tun, damit Sie es können und nicht das Wochenende vorher. Aber wenn Sie es damit ernst meinen und sagen, das will ich ja auch und ich will ja nicht nur eine Klausur, die will ich ja auch, aber ich will es ja eigentlich auch für mich lernen, dann sind solche Tagebücher, es kann ja auch ein Blog sein oder irgendwie eine Textdatei, muss ja nicht schriftlich mit so einem Moleskine sein, aber das ist sehr hilfreich, dass man einfach mal lernt, darüber zu schreiben. Gehen Sie ins Detail, aber nicht ins Detail, wie Sie von Level 2 in Level 3 kommen, sondern suchen Sie nach Gründen für verschiedene Mechaniken des Spiels. Warum haben die ein Cover-System, warum haben die eine Shields und warum haben die irgendwie gesagt, immer wenn ich die Steuern erhöhe, revolutionieren die Leute, was sie ja gar nicht tun. Oder das sind ja alles so Mechaniken, die was auslösen. Überlegen Sie mal, was das bedeutet. Analysieren Sie, warum einzelne Momente des Spiels sich von den anderen abheben. Gibt es so memorable moments, wo Sie sagen, das Spiel lebte davon, als das und das passierte. Schreiben Sie regelmäßig hinein, am besten jeden Tag. Das liegt nicht jedem, aber wenn es einem von Ihnen liegt, fangen Sie das mal an.